Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Predigt geht es um Stiftungen. Stiftungen kennen wir auch bei uns hier im ganz normalen weltlichen Bereich. Wenn einer richtig viel Geld hat, dann gründet er eine Stiftung. Nicht das dicke Auto, das tolle Haus ist Zeichen, wenn einer richtig vermögend ist, sondern wenn man richtig Geld hat, auch heute noch, dann macht man eine Stiftung. Denken Sie zum Beispiel an Bill Gates, größte Stiftung der Welt, die unglaublich viel Gutes tut. Aber auch in Deutschland haben wir Stiftungen, zum Teil schon sehr, sehr lange. Wenn Sie mal nach Augsburg kommen und Sie haben da einen guten Reiseführer, da wird er Sie sehr wahrscheinlich auch in die Fuggerei führen. Ein Mann, Jakob Fugger, zum Ende des ausgehenden Mittelalters war er der reichste Mann Deutschlands, seine Familie. Der hat dort 1521 eine Stiftung gegründet, die sogenannte Fuggerei, eine Stiftung, die bis heute besteht. Er hat da veranlasst, dass gläubige Katholiken, die in Armut gefallen sind, in seinen Häusern wohnen können. Hat da einen riesen Wohnblock gebaut und hat dann so viel Geld hinterlassen, dass diese Häuser auch immer renoviert werden können. Und dass diese Menschen für einen ganz kleinen Betrag, damals war das ein Gulden, dass sie für diesen Gulden dort Jahresmiete wohnen können. Und das ist über all die Jahre, nun fast 500 Jahre so in Stand geblieben. Auch heute noch in der Fuggerei, in dieser Stiftung, leben Menschen. Heute noch gibt es dort 70 Häuser, 140 Wohnungen halt, und es wohnen da viele Menschen. Und die müssen auch heute nur noch diesen rheinischen Gulden bezahlen. Der ist umgerechnet worden halt, man hat das dann nicht erhöht. Das sind 88 Cent Miete, die die Bewohner pro Jahr bezahlen. Nicht mehr. Das ist diese Stiftung, das hat er eingesetzt. Dieser Jakob Fugger hat gesagt, ich will etwas Gutes tun. Aber der hat einen Hintergrund gehabt. Der hat nicht nur gesagt, ich will was Gutes tun, sondern der hat an diese Stiftung eine Bedingung geknüpft. Die armen Leute, die einziehen, die können da umsonst wohnen, die bezahlen alles. Aber die müssen, weil er Katholik war und dachte, er muss ins Fegefeuer, die müssen, solange sie da wohnen, jeden Tag drei Gebete für mich und meine Familie und die Nachkommen beten. Das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und das Ave Maria müssen die jeden Tag beten, gilt auch noch bis heute. Das sind die Stiftungsregeln, wer das nicht akzeptiert, kann nicht einziehen. Wer aber sagt, okay, das mache ich bete dreimal am Tag für die Familie und für diesen Jakob Fugger, was theologischer Blödsinn ist, aber wer das macht, der muss nur 88 Cent bezahlen. Das sind tolle Wohnungen, die sind mittlerweile super renoviert, das ist was ganz Tolles. Also das ist eine Stiftung, die hat dieser Jakob Fugger eingesetzt zu seinem Gedächtnis und hat Menschen damit etwas Gutes getan. Unser Herr und Heiland hat auch Stiftungen gemacht. Etwas eingesetzt, auch damit man an etwas denkt. Und davon spricht der Predigtvers aus Psalm 111, der Vers 4. Und wir wollen uns in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort, gegenüber diesem Vers erheben. Dort heißt es in diesem Psalm, er, also der Herr, er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Ich lese es noch einmal. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, du hast ein Gedächtnis gestiftet deiner Wunder. Und über diese Wunderstiftungen wollen wir uns jetzt Gedanken machen in dieser Predigt. Wir wollen nachdenken über das, was du für uns gegeben hast, wo wir wirklich durch gesegnet werden. Und wir wollen dich bitten, wenn wir darüber jetzt nachdenken, dass du uns die Bedeutung dieser Stiftungen neu öffnest für unser Leben und unseren Glauben. Dass wir das verstehen, dass wir das annehmen können. Dazu brauchen wir deine Hilfe, deinen Segen. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Herr, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Ich hatte eben das schon zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, vor 6 Monaten habe ich schon einmal über diesen Vers gepredigt. Damals habe ich darüber gesprochen, über Erinnerungskultur, Erinnerungsorte. Mich hat das aber dann so fasziniert in diesem Wort, als ich darüber nachgedacht habe, darüber gebetet habe, dass der Herr wirklich auch Stiftungen gemacht hat. richtig Dinge eingesetzt hat, die wir angucken können, genießen können, um an seine Wunder zu denken. Das war aber so umfänglich, dass ich gesagt habe, das passt nicht in diese Predigt von vor 6 Monaten noch hinein. Aber heute möchte ich Ihnen und darf ich Ihnen das sagen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben: 3 Wunderstiftungen zum Gedächtnis. Und mir sind 3 fantastische Stiftungen Gottes deutlich geworden. Erstens der Regenbogen, zweitens der Sonntag und drittens das Abendmahl. Stiftungen unseres Herrn zum Gedächtnis. Und das Tolle ist, den Regenbogen hat er gestiftet, um uns deutlich zu machen, dass die Schöpfung behütet ist. Den Sonntag hat er gestiftet, dass wir das bedenken sollen, dass die Schöpfung befreit ist. Und das Abendmahl hat er gestiftet, dass wir daran denken, dass die Schöpfung erlöst ist. Und darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen, über diese 3 Punkte. Als erstes der Regenbogen. Er ist die Stiftung des Gedächtnisses, dass die Schöpfung behütet ist. Die Schöpfung ist nicht immer behütet. Es hat einen ganz, ganz großen, fast total zerstörerischen Punkt gegeben in der Geschichte, wo nämlich Gott eine Sintflut gegeben hat. Ich habe diesen Text Ihnen abgedruckt, ich lese das noch einmal vor. Und da sehen Sie auch, dass Gott diesen Regenbogen als Zeichen eingesetzt hat, eine Stiftung, die uns zum Nutzen ist. Wir lesen im ersten Buch Mose, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Das ist die erste Wunderstiftung, die für mich ganz, ganz stark ist, der Regenbogen. Der Regenbogen ist ein Zeichen für mich, für uns, die wir gläubig sind. Diese Schöpfung ist behütet. Es wird keine zweite Flut kommen, wie sie einmal war. Es mag das ein oder andere Hochwasser kommen. Aber so eine finale Katastrophe, wie es damals gewesen ist zu Zeiten Noahs, wo bis auf 8 Personen alle ausgerottet worden ist, das wird es nicht mehr geben. Wir dürfen bei all der Ängstigung, bei all dem Seufzen der Natur und der Schöpfung, so steht es übrigens auch in der Bibel, Römer 8, 22, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und sich ängstigt, dass bei all der Angst und bei all dem Seufzen, die die Welt hat, über all die Situationen um uns herum, dass wir uns als Christen keine Gedanken machen müssen, weil er ja da ist, unser Schöpfer. Und er hat uns ein Zeichen gegeben, eine Stiftung, die wir angucken können. Und wenn immer der Regenbogen zu sehen ist, dürfen Sie sich freuen und sagen, das hat Gott gemacht. Das hat Gott gemacht, mir zum Zeichen, dass ich weiß, ich als sein Geschöpf und die gesamte Schöpfung ist behütet. Warum sage ich das so deutlich? Weil die Welt immer wieder kommt und uns einflüstert und einredet, die Schöpfung geht unter. Ja, das wird sie eines Tages, das sagt ja die Bibel auch, wenn der Herr das entscheidet am Ende aller Tage. Aber nicht Menschen werden zum Ende dieses Planeten beitragen. Der Herr wird das entscheiden. Und er sitzt im Regiment, er steuert alles. Und wissen Sie, Menschen haben zu allen Zeiten davor Angst gehabt, dass die Schöpfung kollabiert. Schon unsere heidnischen Vorfahren, die Germanen, die hatten Angst davor, dass ihnen irgendwann der Himmel auf den Kopf fällt. Das war deren Furcht. Wir lachen darüber, aber das war eine ganz reale Angst für die. Vor 130 Jahren gab es in den Großstädten ein riesiges Problem. Das Problem des Pferdemistes in den Städten. Es ist so gewesen, dass im 19. Jahrhundert die Städte unglaublich wuchsen. Die hatten keine Autos, die hatten Pferdegespanne. Und jeder, der sich irgendwie bewegen musste, hatte ein Pferd. Und da gab es unglaublich große Misthaufen in der Stadt. Am Land ist das nicht ganz so schlimm, weil da verteilt sich das mit der Bevölkerung. Aber in der Stadt reiteten diese Misthaufen über die Fliegen und die Parasiten alle Krankheiten aus. Man geht davon aus, dass in New York im Jahr 1900 etwa 20.000 Menschen an den Folgen der Verunreinigung durch den Pferdemist in der Stadt verstorben sind. Durch Typhus und durch andere Infektionskrankheiten. Und da hat es Kongresse gegeben, internationale Ministerkonferenzen zu diesem Thema, Pferdemist in den Städten. Das war das große Schreckensszenario. Es gibt New York in der Londoner Times einen Artikel aus dem Jahr 1894. Da haben die Berechnungen angestellt, ganz große Wissenschaftler, die gesagt haben, im Jahr 1950 ist London im Pferdemist erstickt, dann liegt überall 3 Meter hohe Pferdemist. Das war die Prognose und damit hat man sich beschäftigt. Das war deren Problem damals. Wir stehen heute davor und sagen, ja, da lächeln wir das doch weg. Pferdemist ist doch nicht mehr das Problem unserer Städte. Aber so war das damals in der Zeit. Da wurde denen Angst gemacht und Leute haben geglaubt, ja, unsere Gäule, die machen uns die Städte kaputt halt nicht, die zerstören unsere Lebensgrundlage. Ich habe das als junger Mensch erlebt, als ich angefangen habe, mich politisch zu interessieren und gesellschaftspolitisch. Da gab es ein ganz großes Thema, das war so Anfang der 80er Jahre. Da habe ich angefangen, Nachrichten zu gucken und mich zu interessieren. Da gab es ein ganz großes Thema, das wissen die Älteren noch, Waldsterben, saurer Regen. Da ist uns Anfang der 80er Jahre gesagt, ja, in 5 Jahren sind wir hier in Mondlandschaften. Da hat es Dinge gegeben, die übrigens ganz intensiv dazu beigetragen haben, dass die Grünen so groß geworden sind. Die haben das immer wieder vor sich hergetragen, nicht diese Angst vor dieser Klimakatastrophe halt. Dass gesagt wurde, der Wald geht komplett kaputt. Es gibt einen Spiegelartikel von 1981, Titelseite, der Wald stirbt. Der Wald stirbt. Vor 3 Jahren hat der Spiegel das aufgearbeitet und hat gesagt, da lagen wir komplett falsch. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Aber damals sind die Wissenschaftler hingegangen und beim Bundeskanzleramt überall vorstellig. Alle haben vom Waldsterben gesprochen. Das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Wir wissen, unsere Wälder sind Gott sei Dank gesund. Und all die Prognosen sind nicht eingetroffen. Da war eben auch die Sache, wenn der Wald kaputt ist, wie wird das mit der Sauerstoffbilanz sein? Auch da wieder die Angst nicht, die Schöpfung geht unter. Könnte ich weitermachen, nicht nur naturbedingt, auch das wissen die politisch Interessierten Anfang der 80er Jahre, da gab es ein anderes Horrorszenario, ja, die Menschen bringen sich alle um mit den Atomraketen und bitte, das war ja real, die waren ja da, die Atomraketen. NATO-Nachrüstung halt nicht, die SS-20 auf der Seite des Warschauer Paktes gegen Cruise Missiles und Pershing 2 bei der NATO halt. Und was alles passieren würde halt, das war damals eine Angst, die wir alle hatten. In den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre haben wir wirklich gedacht, jeden Moment kann es vorbei sein, irgendeiner drückt auf den Knopf und dann fliegt das alles weg. Die Angst ist weggeblasen. Es sitzt einer im Regiment, der regiert, Gott, und der sagt, ich lasse mir doch meine Schöpfung nicht von meinen Geschöpfen kaputt machen. Das ist eine Hybris, wir können das gar nicht. Gott hält diese Welt in seinen Händen und er bestimmt über alles. Noch einmal, die Gefahren sind real, da sind Dinge, über die muss man sich kümmern. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn heute Leute daherkommen und sagen, ja, der Klimawandel, oben und unten, ist ja nur noch ein Thema und wie wichtig das alles ist. Ich prophezeie Ihnen, in 50 Jahren macht man sich über andere Dinge Gedanken als über den Klimawandel. Es ist ja ein Wahnsinn, wir haben jetzt die Woche zusammengesessen mit den Architekten, da haben die einen Beamer rangeworfen, also wir hatten einen Beamer aus unserer Gemeinde, da kommt als erstes dann, als das Beamerlicht angeht halt, denken Sie bitte an die Haltung der Schöpfung halt nicht, schalten Sie es rechtzeitig aus, als ob, wenn ich jetzt da oben den Beamer ein- und ausschalte, ein bisschen schneller ich irgendwie die Schöpfung bewahren kann. Das ist alles paradox. Als gläubiger Mensch weiß ich, Gott hält die Schöpfung in seinen Händen. Das ist das Entscheidende. Er entscheidet über Anfang und Ende dieser Welt, hat er und wird er. Das ist ihm beim Schirm beschlossen. Und da machen wir Geschöpfe nichts. Das heißt jetzt nicht, seid Umweltverschmutzer, bitte versteht mich da jetzt nicht miss. Mir geht es um die Ängste. Wir wollen Umwelt schützen, wir wollen auch Müll trennen und wir wollen auch den Beamer abschalten, wenn wir den nicht brauchen. Kein Thema. Aber bitte, ohne Angst und ohne über diese Erheblichkeit, sodass wir denken, wir könnten die Welt retten oder wir könnten sie auch zerstören. Die Welt ist in der Hand Gottes. Dafür hat er den Regenbogen eingesetzt, dass er gesagt hat, einmal habe ich das gemacht, ein zweites Mal wird es nicht wieder eine Flutkatastrophe auf dieser Welt gehen. Und wenn ich den Regenbogen sehe, dann weiß ich auch eins noch, das ist auch so eine Gedächtnisstiftung, dass Menschen nur dann gerettet werden, wenn sie in die Arche gehen. Das war ja damals vor über 4000 Jahren so, dass sie nur gerettet wurden, weil sie in der Arche waren. Arche heißt ja lateinisch Kasten. Ich weiß heute, dass Menschen vor der finalen Katastrophe, die kommt, nicht menschengemacht, sondern von Gott gewollt, bei der finalen Katastrophe nur dann gerettet sind, wenn sie auch gegründet sind in der Arche, in der Kasten. So wie die Arche im Alpenbund dieses Schiff war, haben wir auch einen Kasten. Die Bibel ist ja ein Kasten, wenn man das so ein bisschen sich anguckt. Und nur wer hier drin seine Zuflucht sucht, der wird gerettet werden. Auch das ist ein Zeichen für die Menschheit. Einmal wurden die Menschen gerettet, da mussten sie in die Arche hineingehen. Wir müssen Zuflucht im Wort Gottes suchen und dann werden wir gerettet werden. Aber wir dürfen wissen, wenn wir das tun, dann sind wir behütet. Nicht nur vor den vermeintlichen Regenkatastrophen dieser Welt, sondern vor allen Dingen auch vor der finalen Katastrophe. Das ist die wunderbare Stiftung unseres Gottes. Der Regenbogen, der mag physikalisch eine Lichtbrechung sein, aber diese Lichtbrechung hat Gott so geschenkt und gegeben, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass seine Schöpfung behütet ist und dass die, die Zuflucht haben in seiner Arche, sich über nichts Gedanken machen müssen. Das ist die erste Wunderstiftung, an die wir denken dürfen, der Regenbogen, ein fantastisches Zeichen. Eine zweite Wunderstiftung, das ist der Sonntag. Das ist das Gedächtnis an die befreite Schöpfung. Da heißt es im 5. Buch Mose, in den 10 Geboten, im 4. Gebot, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in der Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Und dann kommt es, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Liebe Gemeinde, wir leben in einer befreiten Schöpfung. Und da hat der Herr ein wunderbares Instrument gestiftet, nämlich den Sonntag, den 7. Tag, dass wir an ihm ruhen. Und zwar sollen wir ruhen, Schabbat heißt ja Ruhe, dass wir Zeit haben, darüber nachzudenken, dass wir befreit sind von den Knechtschaften dieser Welt. Das ist ganz wichtig, dass wir dazu den Sonntag nutzen, dass wir darüber nachdenken, dass wir befreit sind von den Knechtschaften dieser Welt. Denn diese Welt ist voll von Knechtschaften. Und 6 Tage die Woche versucht der Widersacher, uns immer wieder zu knechten und immer wieder gefangen zu nehmen. Da gibt es die Knechtschaft des Geldes. Die meisten von euch, ich schließe mich damit ein, stehen mehr oder minder unter der Knechtschaft des Geldes. Was tun wir nicht alles für den Mammon? Da wird durchgerechnet, durchkalkuliert. Und fast jeder Lebensbereich wird in Verbindung eben mit der Kohle gebracht. Lohnt es sich? Kann ich es bezahlen? Kann ich noch Vergleiche machen? Das Geld, das Geld, das Geld, das Geld. Geld regiert das Welt und leider häufig auch uns. Und der Mammon ist ein harter Dämon, der nimmt uns in eine Knechtschaft rein, der kann Leben so unglaublich kaputt machen. Da ist gut, dass wenn ich 6 Tage die Woche mit diesem Blödsinn beschäftige, ein Tag da ist, wo Gott mir sagt, hey, daraus bist du befreit. Du bist aus Ägypten Geld frei geworden. Ägypten, das muss man immer wieder sagen, ist ja nicht dieses Land, das war es damals im Alpenbund, das grenzt an Libyen, Sudan und an Israel, sondern Ägypten ist für uns ein Bild für alles Knechtende dieser Welt. Und daraus sind wir befreit. Davor müssen wir keine Angst mehr haben, auch wenn die Knechtschaften noch real in dieser Welt sind. Auch wenn wir immer noch mit Geld bezahlen müssen und Gedanken machen müssen, reicht es denn bis zum Monatsende oder Gedanken darüber machen, wie lege ich denn meine Millionen noch besser an? Die Knechtschaften sind da, aber von denen müssen wir uns nicht bestimmt sein lassen. Dazu hat Gott den Sonntag gegeben, den Schabbat, um zu sagen, ja, da darfst du bist da frei von, da habe ich dich rausgeführt, denn du lebst nicht von deinem Geld. Wenn du heute Morgen gekommen bist und hast Geldprobleme, sei es, dass du keins hast oder dass du zu viel hast oder dass du darüber nachdenkst, Gott sagt dir, du lebst nicht von deinem Geldbeutel und deinem Girokonto. Du lebst von meiner Gnade. Lass mal schön frei, aus dieser Knechtschaft habe ich dich doch längst befreit. Es gibt noch andere Knechtschaften, die Knechtschaft der Süchte. Alkoholsucht, Drogensucht, Sexsucht, Geltungssucht. Es gibt so viele Süchte, die der Widersacher schickt in diese Welt. dass wir meinen, dem müssen wir nachkommen, immer mehr arbeiten, immer mehr trinken, immer mehr Drogen konsumieren und das macht Leben kaputt und dann meint man, das ist das Allerwichtigste, das Zentrum des Lebens. Aber wenn man Jesus hat, dann wird man davon frei. Und das ist wichtig, dass wir diese Zeiten haben, die uns das klar machen, dass wir uns immer wieder verarten, weil es dem Widersacher immer wieder gelingt, uns unter die Knechtschaft zu führen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man, ich sage das immer in dem Bild, wenn man so Hühner hat, die in so Legebatterien sind, wenn die da zu fit in so einem Käfig sind, wenn man das aufmacht und die rausschickt halt nicht, dann wollen die irgendwann zurück. Nicht? Und Gott muss uns immer wieder aus dem Käfig raus. Er ist der Gott, der unsere Füße auf weiten Raum stellt, von den Knechtschaften befreit. Auch von den Knechtschaften des irdischen Unrechts, wenn ihr gemobbt werdet halt, wenn euch politische Strukturen oder der Chef am Arbeitsplatz Unrecht tun, wenn ihr da geknechtet werdet, dann ist es wichtig, dass einmal in der Woche Gott einen Tag gestiftet hat, wo er sagt, das darf deine Existenz nicht bestimmen. Du bist nicht der geknechtete Angestellte in diesem Betrieb, du bist mein geliebtes Kind und ich habe dich befreit. Du darfst frei sein von diesen Knechtschaften. Manche leiden nicht unter der Knechtschaft von Dritten, die sie über sie haben, sondern die leiden unter ihrer Knechtschaft der eigenen Ich-Sucht, weil sie sich für die Großen und Tollsten halten und die werden ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Auch aus diesen Knechtschaften sind wir befreit. Wir sind nicht das, was wir in uns sehen, was wir meinen, was wir bringen. Und da scheitern viele Leute dran, weil sie irgendwann feststellen, ich bin doch gar nicht so toll oder ich bin jetzt nicht mehr so toll, weil ich alt und schwach geworden bin, sondern wir sind das, was der lebendige Gott in uns sieht. Wir sind seine Geschöpfe. Nicht andere Menschen geben uns den Selbstwert, auch nicht ich selber, sondern der lebendige Gott, der für mich auf Golgatha gestorben ist. Und dazu brauche ich einen Tag in der Woche, dass ich mir das einfach nochmal genau sagen lasse, dass ich das sacken lasse. Deshalb hat Gott den Sonntag gestiftet, den Ruhetag. 6 Tage arbeiten, bemühen und dann gelten all diese Gesetze dieser Welt, gar keine Frage, aber wenn wir den Sabbat haben, den Sonntag, dann denken wir darüber nach, dass wir davon befreit sind. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und vielleicht sind einige heute Morgen hier, die geknechtet sind. Das sind reale Knechtschaften. Durch die Krankheit, unter der du leidest. Durch den Chef, der wirklich so ein Ekel ist und dich mobbt. Durch die Ehe, die so unglücklich ist. Durch das Geld, wo du die Probleme hast. Ja, es gibt Knechtschaften, aber daraus sind wir schon befreit. Du bist schon in einer anderen Existenz. Das andere ist nur weltlich und vergänglich. Das andere ist Realität und Unvergänglichkeit. Wir sind befreit. Ich bin der Herr, dein Gott. Erstes Gebot, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe. Lass dir keine anderen Götter aufdoktrieren und bete die anderen Götter nicht an. Das ist das erste Gebot, ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen lassen, weil wir immer wieder in dieses alte Motto rein verfallen. Ja, wir gehen sonntags in Gottesdienst, dann ist ein Stück weit Freiheit da, aber dann kommt die Welt mit all ihren Knechtschaften und nimmt uns immer wieder gefangen. Wie wunderbar und wie herrlich, dass unser Heiland dieses Gedächtnis an die befreite Schöpfung geschenkt hat. Wir sind nicht nur behütet, das darfst du heute Morgen hören. Nein, du bist auch befreit. Du bist befreit, du bist ein freier Mensch, lass dir nicht irgendwelche Knechtschaften auflegen. Und das ist wichtig, dass wir das einmal in der Woche haben. Auch das möchte ich nochmal sagen, wenn jetzt wieder E-Mails kommen, ich weiß, dass die kommen, ja, aber sie müssen doch den Sabbat am Samstag feiern und nicht am Sonntag. Nein, die Bibel sagt es klar und deutlich, lest es nach, 1. Korinther 16, Apostelgeschichte 20. Die, die zu Jesus gehören, die feiern den Sonntag zu Ehre Jesu. Wer noch im alten Bund ist, der feiert den Samstag. Aber das sage ich auch deutlich, der gibt Jesus nicht die Ehre. In der Bibel steht nicht, dass der Schabbat der Samstag oder der Sonntag oder der Montag, Dienstag sein soll. Da steht nur die Regel, 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe. Übrigens, das ist ein ganz großer Blödsinn, wenn man hingeht und sagt, ja, ich feiere Schabbat, dann mache ich nichts, am Sonntag auch noch. Dann bricht man nämlich das Gebot, das 4. Gebot, weil man dann nämlich nur 5 Tage arbeitet und 2 Tage Ruhe macht. Also das ist auch schon von Gott eingesetzt. 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe. Aber das ist biblisch, dass wir dadurch Jesus die Ehre geben, wenn wir den Sonntag halten. Übrigens auch durch historische Quellen bezeugt, dass schon die Urgemeinde natürlich immer wieder, also wie außerbiblische Texte, immer wieder den Sonntag gefeiert hat. Aber wichtig ist, dass das von Gott eingesetzt ist, der Schabbat, der Ruhetag. Und der ist wichtig. Und ich möchte euch bitten, haltet den Sonntag. Das ist ganz wichtig. Haltet den Sonntag. Gebt euch das einmal in der Woche. Wir brauchen das für unser Leben, dass wir diese Zeit haben, um darüber nachzudenken. Das ist der Sinn von Sonntag. Nicht einfach nur im Bett zu liegen oder sonst was zu machen halt oder einen schönen Spaziergang mit der Mutti zu machen. Nein, wir wollen wirklich darüber nachdenken, dass Gott uns befreit hat von den Knechtschaften. Von den Knechtschaften dieser Welt. Und jetzt kommt es. Und das ist das Größte. Und damit leiten wir über zur nächsten Stiftung. Auch von der Knechtschaft von Sünde und Tod. Nicht nur von all dem irdischen Unrecht, nicht nur von all der Gebrechlichkeit dieser Welt, von diesen Knechtschaften sind wir befreit. Nein, das ist das Großartige, was Gott tut. Er hat uns auch befreit von Sünde und Tod. Und dafür hat er noch eine Extra-Stiftung eingesetzt. Wir feiern heute ja das Abendmahl im Anschluss an den Gottesdienst. Und diese Stiftung ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist das Gedächtnis an die erlöste Schöpfung. Das lesen wir in 1. Korinther 11, da heißt es, der Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein fantastisches Wunder, das ist nichts anderes. Das Abendmahl ist das größte Wunder dieser Welt. Also, wenn man in das Weltall guckt und die Schöpfung und wie viele Milliarden Galaxien es gibt und wie viele Milliarden Sterne in unserer Galaxie, das ist schon wunderbar, das ist schon was ganz Großes. Aber das größte Wunder, was es für mich gibt, ist tatsächlich, dass im Abendmahl der Herr mit uns Gemeinschaft hat, der lebendige Gott. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Können wir nicht beschreiben, wie das ist. Und Theologen aller Couleur und Konfession haben sich schon immer darüber gestritten, wie denn der Herr dabei ist. Das spielt letztlich keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der Herr dabei ist und dass er uns dieses besondere Sakrament geschenkt hat zum Gedächtnis seines Leibes, seines Sterbens, das uns unglaubliche Glaubensstärkung ist. Das ist ja unser Manna, wenn wir in der Wüste sind, von dem wir leben. Und das ist so wichtig, dass wir das auch beim Abendmahl tun, daran zurückdenken. Wenn ich mit den Konfirmanden das Abendmahl bespreche, das ist ein wichtiger Teil des Konfirmandenunterrichtes, dass man die Konfirmanden darüber aufklärt, was es mit den Sakramenten auf sich hat. Da habe ich immer so einen 7-Punkte-Plan und sage ihnen in den 7 Punkten, was alles Abendmahl ist. Das müssen sie dann auswendig lernen. Die wissen manchmal gar nicht, warum sie es machen. Das zündet hoffentlich später. Und ich sage ihnen dann am 2. Punkt, das Abendmahl ist Gemeinschaftsmahl, sage ich so nicht. Gott hat mit uns Gemeinschaft, wir mit Gott und auch untereinander. Verweise ich dann auf 1. Korinther 10, wo das in der Bibel beschrieben ist. Ich sage im 3. Punkt, das Abendmahl ist Vergebungsmahl, auch das wichtig, hat mit Vergebung zu tun, Matthäus 26 halt nicht. Das ist das Blut des Bundes, sagt Jesus, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Deshalb machen wir ja vor dem Abendmahl auch immer wieder diese Bußpraxis. Ich muss Ihnen auch erklären, dass nicht das Essen vom Brot und das Trinken vom Leib die Sünden vergibt, sondern das vorherige Bekennen, die Buß und dass das zum Abendmahl dazugehört. Ich erzähle dann im 4., dass es Freudenmahl ist, dass wenn man das verstanden hat, dass man durch das Abendmahl die Teilhabe, wenn man gläubig ist, dann ewiges Leben hat. Johannes 6 heißt, dass wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Ich sage Ihnen dann im 5., dass es Gemeindeaufbaumahl ist, halt, dass die erste Gemeinde da ganz, ganz viel Kraft drauf genommen hat und auch wir und das ohne Abendmahl keine Gemeindeaufbau stattfinden kann. Ich sage im 6., dass es Dankmahl ist und im 7., dass es Zukunftsmahl ist, dass es uns vorwegnimmt, was alles die wunderbare Zukunft ist, wenn wir die Mahlgemeinschaft beim Hochzeitsmahl des Lammes haben. Das sind alles wichtige Punkte, diese Punkte 2 bis 7. Aber der erste Punkt ist der allerwichtigste, den ich die einhämmere. Also wer bei mir Konfirmandenunterricht hat, der weiß eines, wenn er am Abendmahlstisch steht, da denkt er jetzt nicht daran, was er heute Nachmittag macht, ob er nun in der Eisdiele Stracciatella ist oder Malaga. Der denkt auch nicht dran, was nächste Woche im Schulunterricht läuft oder was bei der Arbeit ist. Der weiß, dass wenn er beim Abendmahl steht, zu denken hat daran, dass Jesus Christus sein Blut für mich vergossen hat und dass Jesus Christus sein Leib für mich gegeben hat. Es ist als allererstes Gedächtnismahl. Es ist eine Gedächtnisstiftung unseres lebendigen Gottes. Übrigens auch hier, ihr kriegt es heute beim Abendmahl, wie immer hier in Martini auch zugesprochen halt, nicht? Jeder, der es bekommt, Christi Leib für dich gegeben. Und dann isst du die Oblade. Christi Blut für dich vergossen. Dann trinkst du den Kelch. Um das nochmal genau in Erinnerung zu rufen, weil Gott es so gesagt hat, daran sollen wir denken, denn das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste, was in dieser Welt passiert ist, ist Golgatha. Dass Christus für uns die Schuld getragen hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und dass das für uns geschehen ist. Und das dürfen wir uns beim Abendmahl neu zusagen lassen. Aber da ist es wichtig, dass wir da wirklich auch an ihn denken. Jesus sagt es ja selber, solches tut zu meinem Gedächtnis. Also es ist ein Gedächtnis seiner Wunder. Deshalb auch heute, und nicht nur heute, sondern immer, wenn ihr zum Abendmahl geht. Nicht nur meinen Konfirmanden, auch denen, die jetzt zuhören in dieser Predigt. Wenn ihr das Brot nehmt, denkt an den Leib Christi. Denkt genau daran. Und wenn ihr den Wein trinkt, denkt an das Blut Christi, das für euch vergossen ist. Und dann werdet ihr merken, wie Gott tatsächlich in euch wirkt. Das ist die Verbindung zum Kreuz. Beim Abendmahl gehören unsere Gedanken ganz allein dem Heiland. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Es ist das Gedächtnismahl, das unser Herr und Heiland einsetzt. Und zwar, damit wir wissen, wir sind erlöst. Wir sind erlöst, das habe ich eben schon am zweiten gesagt, von den Knechtschaften dieser Welt. Aber wir sind eben auch erlöst von der Sünde. Und wir sind erlöst vom ewigen Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Und weil Gott unsere Sünden getragen hat am Kreuz von Golgatha, deshalb sind wir frei. Frei für das ewige Leben. Nicht unsere eigenen Werke, nicht unser guter Wandel auf dieser Welt wird uns eines Tages Eingang in die Ewigkeit geben, sondern allein deshalb, weil Christus für unsere Schuld gestorben ist und weil er uns aus der Knechtschaft, die die Sünde über uns hat, befreit hat, wir dadurch eben auch gleichzeitig frei vom Tod sind. Und daran hast du auch heute denken beim Abendmahl. Das ist ein Gedächtnis. Du bist frei vom Tod. Das ist ein Angeld auf das ewige Leben, was wir da essen. Ich habe eben schon gesagt, der siebte Punkt ist dann Zukunftsmahl, was die Konfirmanden lernen müssen. Das Abendmahl ist Zukunftsmahl. Wir werden, wenn wir an Jesus Christus glauben, eines Tages beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei sein. Wenn wir gestorben sind, sind wir sofort im himmlischen Jerusalem und dann haben wir diese Mahlfeier in einer ganz anderen, fantastischen Gemeinschaft mit Gott, wie man es so beschreiben kann. Da ist das letztlich nichts. Aber das Abendmahl ist so ein Stück weit Angeld. Und daran dürft ihr denken. Ihr dürft euch auch heute beim Abendmahl daran erinnern lassen, dass der Tod keine Macht mehr über euer Leben hat. Ja, das Sterben euer Gewinn ist. Wir haben ja alle Angst, eingestanden oder uneingestanden vor dem Tod. Weil diese Welt unter der Knechtschaft des Todes, des Sterbens, des Vergehens leidet. Aber wir, die wir befreit sind von Jesus Christus, wir dürfen uns freuen, wenn das Herzchen aufhört zu pochern, weil auf uns die Ewigkeit wartet. Und das will uns Gott immer wieder im Abendmahl zeigen, dass seine Geschöpfe erlöst sind, die an ihn glauben. Und so ist das Abendmahl das Gedächtnis an die erlöste Schöpfung. Ich habe diese Predigt begonnen und habe gesprochen von dieser Fuggerei, dieser Stiftung von Jakob Fugger. Der hat viel Gutes getan für die Menschen in Augsburg, aber er ist in diesen Dingen letztlich nicht altruistisch gewesen, also hat nicht nur an andere gedacht, sondern ist sehr egoistisch gewesen. Denn er hat zwar viel Geld eingesetzt, was er sowieso nicht mitnehmen konnte, als er gestorben ist, aber was ich eben schon sagte, diese Auflage, dass man eben die Gebete für ihn und seine nachfolgenden Generationen beten sollte, das war eben dieser Egoismus, zu sagen, ja, ich erkaufe mir Fürbitte für mein Leben, indem ich was Gutes tue. Das ist der Hintergrund der Stiftung und so ist es bei allen irdischen Stiftungen. Wenn ein Mensch eine Stiftung einrichtet, dann ist es immer nicht nur altruistisch, dass er anderen was Gutes tun, das ist by the way. Es ist immer egoistisch, weil man auch im Nachhinein seinem Namen die Ehre geben will, der dann verbunden ist eben mit dieser Stiftung. Bei Gott ist das ganz anders. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder und zwar deshalb, weil er gnädig und barmherzig ist. Nicht, weil er egoistisch ist, sondern weil er nur altruistisch ist, weil er sich um seine Schöpfung kümmert. Das ist das Großartige bei unserem Herrn und Gott. Der hat bei diesen Stiftungen nur an uns gedacht, die er eingesetzt hat. Den Regenbogen, der uns daran erinnern soll, dass wir in dieser Schöpfung behütet leben, wenn wir an ihn glauben. Der Sonntag, der uns als seine Nachfolger zeigt, dass wir befreit sind von den Knechtschaften dieser Welt. Und das Abendmahl, das uns seinen Nachfolgern sagt, dass wir erlöst sind und keine Angst vor dem Tod zu haben brauchen. Und so wollen wir Gott loben und preisen dafür, dass er diese Gedächtniswunder gestiftet hat, uns zur Auferbauung und zur Stärkung im Glauben. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Alle Ehre, Lob und Preis diesem Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, der uns diese Stiftungen geschenkt hat. Amen. Der Herr